Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Pfingstfest, es ist nur eine Woche Thema und dann ist schon Trinitatis und dann kommt die Trinitatiszeit. Aber das Thema Pfingsten ist so wichtig, es muss eigentlich weiter mitgedacht werden. Zum Beispiel war am Freitagabend ein schöner Festtag, den auch Protestanten gerne mitfeiern können. Wir haben das ja in Dornau auch getan. Visitatio Mariae. Maria besucht Elisabeth und in der Begegnung dieser beiden Frauen geschieht etwas für uns doch Unverfügbares. Es heißt dort in dem Text in Lukas 1, und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann spricht sie Worte des Segens über Maria, gesegnet bist du unter den Frauen. Und dann kommt der Lobgesang der Maria in Gang. Ohne den Heiligen Geist vermögen wir nichts zu tun, weder zu glauben, noch an der Hoffnung festzuhalten, noch den Kampf des Glaubens zu bestehen, von dem wir gerade gesungen haben. Alles, was in dem Text steht, den ich jetzt noch einmal lesen will, ist nur möglich in der Kraft des Heiligen Geistes. 2. Timotheus 3, 10 bis 17. Du, Timotheus, ist gemeint, bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in Verfolgung und den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, Ikonion und in Lystra. Was für Verfolgungen ertrug ich da? Und aus alledem hat mich der Herr erlöst. Alle, die fromm leben wollen in Christus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben in dem Wochenspruch schon das vernommen, was Jesus seinen Jüngern sagte. Wer euch hört, der hört mich. Und unser Predigttext zeigt nun, wie Paulus tatsächlich in diesem Bewusstsein gearbeitet hat. Du bist mir gefolgt, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und mehr sogar noch, nicht nur auf die Lehre bezieht Paulus das ja, wenn er sagt, du bist mir gefolgt in der Lehre, sondern eben auch im Leben, im Streben, im Glauben. Da geht es nicht nur um Worte, aber um die Worte geht es eben auch ganz besonders. Und deswegen will ich in der Predigt zuerst mal etwas dazu sagen. Zu diesem Satz, bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Der Apostel Paulus hatte Jesus wahrscheinlich selbst nie predigen hören. Jedenfalls erwähnt er das an keiner einzigen Stelle. Aber er hat dann, als er getauft worden war, sehr schnell die Lehre der Apostel aufgenommen und hatte dann im Heiligen Geist, das wird nämlich ausdrücklich gesagt, dass es ihm wie Schuppen von den Augen fiel und er auf einmal die ganze Wahrheit erkannte und dann sehr schnell in Damaskus der jüdischen Gemeinde bewies, dass Jesus der Christus sei, also der Gesalbte, der Messias. Also hat er sehr schnell seine Schriftwissen, seine Kenntnis der Heiligen Schriften in diesem Licht des Evangeliums gedeutet. Und dann verschwindet er ja einige Zeit von der Bildfläche, wird das alles sehr vertieft haben. Und als ein treuer Prediger tritt er dann auf und schafft es, die Heilsbotschaft des Evangeliums viel tiefer noch auch aus dem Alten Testament heraus zu begründen und darzulegen, wie die anderen Apostel. Ist ein treuer Prediger der Heilsbotschaft, die er schon bei Mose und den Propheten entdeckte, Genauso wie Jesus selbst es ja auch tat, wenn er über die Heilige Schrift Folgendes sagt, also über die damalige Heilige Schrift, Mose und die Propheten und die Psalmen. Und er sagt, diese Schrift ist es, die von mir Zeugnis gibt. Also Jesus selbst sagt, in den alttestamentlichen Schriften ist das Zeugnis von mir enthalten, das Evangelium. Und als ein treuer Prediger dieser Botschaft konnte Paulus nun wirklich seinen Mitarbeiter Timotheus verpflichten, bei dem zu bleiben, was er gehört hat. Seht ihr, das scheint nun nichts Großes zu sein, aber in Wirklichkeit ist es das doch. Der Mensch ist leider so gestrickt, dass er immer was Neues hören muss. Uns wird schnell langweilig. Wir sagen, ach ja, das kenne ich alles schon. Man merkt es sogar in der Kindergemeinde manchmal, nicht? Da sitzen die und erzählen einem dann, ja, das kennen wir alles schon, haben wir in der Schule schon gehabt. Also das ist interessant, nicht? Dass diesen Kindern überhaupt nicht auffällt, dass der Pfarrer es bestimmt auch schon kennt, 100 Mal. Und dass er trotzdem dabei bleibt, es immer wieder zu vertiefen. Bleibe bei dem, was du gelernt hast, ist ein so wichtiger Satz. Es fällt uns schwer, bei dem zu bleiben. Wir meinen auch sehr schnell, es schon ausgekostet zu haben, was aber nicht der Fall ist. Diese Ermahnung war nötig geworden, weil damals schon es die ersten Abweichungen und Irrlehren gab, gegen die Paulus ganz scharf sich abgrenzte. Er spricht hier im Text von Betrügern und von Verführung. Und angesichts dessen war also die Bewahrung der Lehre ganz wesentlich für die Gemeinde, und das ist es bis heute geblieben. Ich möchte euch deswegen allen sagen und in die ganze Gemeinde hinein noch einmal deutlich das sagen: Bleibt bei der Lehre, die von Anfang an durch die Apostel überliefert wurde und für die durch die ganze Kirchengeschichte hindurch aufrichtige Menschen, Diener Gottes, teilweise ja unter Lebensgefahr gekämpft haben. Das müssen wir ja auch immer mitdenken. Wenn wir dieses alte Evangelium, was für viele Zeitgenossen sagen, die, ach, das veraltet und das ist so mittelalterlicher Glaube und das können wir abtun, wir sind da heute viel weiter und so, ne? So sind ja die Reden. Ist ja, für dieses Evangelium haben Menschen durch die Jahrhunderte ihr Leben riskiert und viele auch verloren. Das ist nicht irgendwas, sondern das ist kostbar und wertvoll, das zu bewahren. Bleibt bei dieser Lehre. Die Abweichungen von diesem Fundament allerdings, und das müssen wir hier auch hören, die kommen aus der Gemeinde selbst. Und das muss auch immer wieder deutlich gesagt werden. Die meisten Christen sind nämlich blauäugig und leben sorg- und arglos dahin und meinen, ja, bei uns ist ja alles schön, nicht? Also ich will euch mal folgenden Gedanken mit auf den Weg geben. Wenn schon in der ersten Generation der Apostel selbst mitten aus der Gemeinde heraus Abweichungen, Irrlehren, falsche Überzeugungen aufkamen, was denken ihr dann, wie viel mehr heute? In jeder Generation, jede Generation hat damit zu tun. Jede Gemeinde zu jeder Zeit hat sorgfältig darauf zu achten, dass man bei dem bleibt, was als Glaube ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Jede Gemeinde, jeder Gläubige, jede Gemeindeleitung, der geistliche Rat hat darauf zu achten. Prüft alles, sagt Paulus in 1. Thessalonicher 5, 21. Prüft alles. So, nun, woran soll es dann geprüft werden? Zuerst natürlich an den Heiligen Schriften selbst, die man dazu aber kennen muss. Weswegen ich immer wieder auch mal gesagt habe, das bringt eure Bibel mit, habt dieses Wort lieb und lest das und schaut, was ich verkündige, ob es da steht, wie es da steht, dass ihr heimisch werdet in diesem Buch. Das passiert nicht von ungefähr. Wisst ihr, das ist so, wenn wir Christen sein wollen und Jesus nachfolgen, erfordert das unsere ganze Aufmerksamkeit. Was neben dem Alltagsberuf und dem Familienleben und was alles so nötig zu tun ist, was wir da noch an Kapazitäten haben, werden wir brauchen, um das uns anzueignen. Und einfach mal so nebenher geht es gar nicht. Und es ist, bitte hört es, nicht Aufgabe der Pastoren alleine zu prüfen. Ihr könnt das nicht delegieren und sagen, na, der Pfarrer Triemer wird es schon wissen, er wird es schon richten. Es ist Aufgabe der ganzen Gemeinde zu prüfen. Dafür muss man Bibelkenntnis haben. Und vielleicht auch mal die Bekenntnisse unserer Kirche, die ja im Gesangbuch zum Beispiel hinten drin stehen, die kann man zur Hilfe nehmen, dass man Orientierung findet, so ein bisschen in dem Dickicht der vielen Texte. Oder man hat vielleicht noch einen Bibelkreis. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, sich darin zu bilden. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Schrift selber kennen. Lernt es. Lernt Kerntexte auswendig. Ich mache das nicht aus Spaß und weil ich die Konfirmanden quälen will. Ich ihnen sage, lernt die Ich-Bin-Worte. Die gehen da hinaus in die Welt und hören nur dummes Zeug. Im Internet findet man so viel Quatsch und da begegnen einem aufgeklärte Zeitgenossen, die einem das alles zerpflücken und sagen, ach, die Kirche hat das doch alles ausgedacht, dass Jesus Gott ist und so. Haben Sie dann den Text parat? Habt ihr das parat? Wenn ihr mit einem Moslem zum Beispiel mal ins Gespräch kommt, der nach allen Regeln menschlicher Vernunft darlegen wird, wie schwachsinnig der christliche Glaube ist mit diesem Dreieinigkeitsdogma, habt ihr die Texte dann parat? Wisst ihr, wo das geschrieben steht? Versteht ihr? Du musst es wissen. Es reicht nicht, wenn dein Gemeindepfarrer es weiß. Du musst es wissen. Deswegen hat Luther unter Lebensgefahr das Wort übersetzt, damit jeder es lesen kann. Jetzt stehen die Bibeln in den Regalen und verstauben. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen von dem Lothar Werner, der hier auch ab und zu mal spielt, hat ihm seine Mama geschenkt. Und da ist von Ernst Altenpohl, einem Pfarrer, der auch in Essen Pfarrer war, hat mich dann gleich mal brennend interessiert. Und er sagte, ganz schreckliche Erlebnisse hat er gemacht. Kommt er zu einer Familie, da war er noch auf dem Lande, aber Pastor. Und da ist die Familie ganz stolz, das Ehepaar sagt, wir haben für jedes unserer Kinder eine Bibel. Und da ist er ganz erfreut, dass die Familie da so drauf bedacht ist. Und auf einmal wird aber deutlich, dass die Kinder gar nicht in diesen Bibeln lesen können, denn die stehen im Regal. Die sind ja erst für den Tag der Konfirmation, also sind die noch verpackt heilig, dass da nicht reingeguckt wird. Wahrscheinlich geht es dann weiter bis zur Eheschließung. Und dann ist da die Familienbibel, die schön aussieht im Regal, aber wo nie reingeguckt wird. Das ist doch nicht Sinn der Sache. Das ist ja schrecklich. Also, prüfen. Wir müssen uns aber auch der Tatsache stellen, dass wir vielleicht recht einsam werden, wenn wir nach der Wahrheit der Bibel fragen, wenn wir unser persönliches Leben und auch das Gemeindeleben, wie wir es gestalten, dann nach der Bibel ausrichten. Also Paulus selbst hat das jedenfalls erfahren. Er sagt ja dem Timotheus hier, du weißt, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien wohnen. Das ist im ersten Kapitel dieses Briefes. Wisst ihr, was das heißt? Paulus sagt, alle, die in der Provinz Asien wohnen, haben sich abgewandt von mir. Das heißt, das sind die Gemeinden, die er selber gegründet hat. Ich mag das kaum mir ausmalen, was für ein Schmerz das ist, wenn man eine Gemeinde gründet, sich müht und das aufbaut. Und dann kommt aus den Gemeinden selbst auf einmal ein ganz falscher Wind. Vermischt mit griechischer Philosophie irgendwelche Ideen und dann wird Christus irgendwo an die Seite gedrängt und man hat ganz neue, ganz andere Ideen. Und Paulus muss das miterleben, nicht? Und streitet für die Wahrheit des Evangeliums und dann wenden sich die Ersten ab und die Nächsten steht er da. Das ist ein großer Schmerz. Und ist in jeder Generation auch der Kirche ein großer Schmerz für ernsthafte Menschen, die überzeugt die alte Botschaft des Evangeliums hochhalten wollen, dass solches geschieht. Es muss uns nicht wundern, wenn wir Ähnliches erleben. Wer sich weigert, das Evangelium preiszugeben dem Zeitgeist oder es ständig vermischen zu lassen mit anderen religiösen Auffassungen, der muss damit rechnen, dass er als verschroben gilt, als engstirnig oder als fundamentalistisch. Das ist dann so. Unter den wirklich großen geistlichen Lehrern der Kirchengeschichte, die auf dem biblischen Fundament die Kirche geprägt haben, die oft dann auch sehr korrigierend geprägt haben, die wir heute feierlich nennen, waren zu ihren Zeiten alle von vielen Gegnern diffamiert. Bonhoeffer wird immer in der Fahne getragen, Bonhoeffer, die also eine Ikone, weil er im Widerstand war. Wisst ihr, die Kollegen zu seinen Zeiten aus den deutschen Christen, die haben gesagt, der Bonhoeffer ist ein Spinner, ein Biblizist. Wie kann man so engstirnig am Wort Gottes dranbleiben, wo wir doch in einer so modernen Zeit leben, so fortschrittlich, wo wir doch jetzt das Wehen des Geistes Gottes in Gestalt unseres Führers erleben. So haben die gedacht, nicht? Das ist einfach, heute am Schreibtisch zu sitzen, die Stirn zu runzeln und zu sagen, wie bekloppt waren die denn? Wisst ihr, wenn von 100 Pfarrern 90 in dieser Richtung reden und alle jubeln, dann ist es für den Einzelnen schwer zu sagen, das ist aber alles falsch. Da kann man sehr einsam werden. Und deswegen schreibt Paulus, alle, die fromm leben wollen in Christus, müssen Verfolgung leiden. Das ist vielleicht unterschiedlich, wie stark die ausfällt. Aber ich rate euch deswegen sehr, euch zu beschäftigen mit den Schriften solcher Menschen, die um ihres biblisch fundierten Glaubens willen gelitten haben. Ich habe zum Beispiel, kann ich sehr empfehlen, die Bücher von Richard Wurmbrand, ein rumänischer Christ, Pfarrer, lutherischer Pfarrer, Jude eigentlich von Hause, und 14 Jahre im Gefängnis, nicht? Kommunistenzeiten in Rumänien, das sind erschütternde Berichte, aber auch sehr glaubensstärkend, sehr klar, sehr deutlich. Und es gibt über die HMK, wo wir ja unsere Sternsingen-Aktion immer machen und die Hälfte der Spenden dorthin geben, gibt es gute Bücher von geistlichen Menschen heute, von heute, aus dem Jahr 2010, ganz nah dran und vielleicht noch aktueller. Was Menschen in anderen Ländern leiden, um ihres Zeugnisses willen, das kann uns stärken. Und wir sehen, dass in diesem Predigtext Paulus sein ganzes Gewicht auch als ein Märtyrer in die Waagschale wirft, wenn er an Timotheus schreibt, bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Also das ist sehr unbescheiden. Da legt er sein ganzes Gewicht in die Waagschale. Das persönliche Lebenszeugnis eines Leiters ist eben doch auch wichtig und soll nicht unterschätzt werden. Man kann nicht einfach das Trennen, wie das heute so vielfach versucht wird in der Kirche, dass man sagt, naja, das eine ist das Amt, nicht, und das andere ist ja die Privatperson und das geht dann auch die Gemeinde nichts an. So wird gedacht und geredet, nicht, in der Kirche. Wir finden ja sonst gar keine Pastoren mehr, sagt die Kirche, nicht? Eine solche Unterscheidung zwischen Amt und Privatmensch kennt das Neue Testament nicht. Das ist Nonsens, das ist Quatsch. Das gehört unter die Märchen und Fabeln der Neuzeit, die man neutestamentlich verbannen muss. Sondern der Apostel Paulus sagt, ihr habt in der Gemeinde auch da eine Verantwortung für die geistlichen Leiter, die er einsetzt, und für die Diakone auch. Er nimmt diesen Aspekt des Vorbilds in den Katalog der Voraussetzungen auf, die ein Leiter oder Diakon haben muss. Deswegen sagt er auch hier dem Timotheus, du bist mir gefolgt in der Lehre, aber auch im Leben, nämlich auch im Leiden. Paulus war bereit, für seinen Glauben zu leiden. Und deswegen konnte er auch mit Fug und Recht sagen, folge mir nach. Mach es so wie ich. Ach, man mag es kaum in den Mund nehmen. Ja, es mag manchmal eine Überforderung sein, aber wisst ihr, das ganze christliche Leben ist für uns eine Überforderung, für jeden. Und wir können nur in der Kraft des Heiligen Geistes hier tätig werden. Die Dimension der persönlichen Weitergabe des Glaubens scheint mir hier sehr wichtig zu sein. Ich will noch einen letzten Gedanken kurz formulieren, auch im Blick auf unser Gemeindebranch, was wir heute haben. Ist ja, der Glaube an Jesus Christus wird immer persönlich weitergegeben. Es wird persönlich weitergegeben und es hängt sehr auch an der persönlichen Glaubwürdigkeit eines Zeugen, ob sein Zeugnis aufgenommen wird. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir hier in der Gemeinschaft zusammen auch Leben teilen. Die Gemeinde kann nur wachsen und gesund weiterleben, zum Beispiel wenn die Älteren, die schon lange im Glauben stehen, sich mal ernsthaft auch kümmern um die Jungen. Das ist so. Viele der Älteren, der Seniorengeneration lebt vielleicht irgendwie so mit dem unbestimmten Gefühl, dass sie sowieso auf dem absteigenden Ast sind und bald abgeschrieben. Das ist bei weitem nicht der Fall. Wir hatten am Mittwoch ja eine Versammlung in in Heukewalde. Und das fand ich sehr interessant. Da sagte nämlich eine Frau, die gekommen war, dass von ihren Kindern die Tochter am nächsten noch dran ist an Gemeinde, die in der Phase zur Gemeinde ging, als in Nischwitz regelmäßig man gemeinsam zu Mittag aß nach dem Gottesdienst. Und da erkundigten sich dann Gemeindeglieder mal nach ihr, nicht? Wie geht's dir denn? Was macht dir am meisten Spaß? Was hast du für Pläne für dein Leben? Und man kriegt dann so die Gespräche mit am Tisch und die Atmosphäre. Seht ihr? Und das prägt ja Menschen. Das prägt ja viel mehr vielleicht noch als die lange Predigt, wo man dem Pfarrer manchmal dann gar nicht mehr zuhören kann. Ich will deswegen auch zum Ende kommen. Ich möchte, und das habe ich auch in den Kirchenkreis immer entschieden eingebracht, keine reine Jugendkirche oder irgendwo nur Altenkreise. Sicher, man kann Jugendgottesdienste machen als ein besonderes Event, da ist nichts gegen einzuwenden, das hat auch seinen Charme. Aber ich möchte vor allen Dingen, dass miteinander aller Gruppen und aller Altersgruppen in einem gemeinsamen Gottesdienst und danach, weil da die entscheidenden Dinge geschehen, der Weitergabe des Glaubens. Auch in Bibelstunden oder in Gebetskreisen, das muss man nicht altersmäßig aufteilen. Das ist künstlich und geht total am Leben vorbei. Sowohl erfreuen sich ältere Leute, die schon lange im Glauben stehen, daran, wenn Junge ganz frisch in den Glauben hineinstarten mit allem Enthusiasmus und vielleicht auch mancher Blauäugigkeit, das ist ja alles nicht schlimm. Und genauso ist es für junge Leute wichtig, von den Glaubenserfahrungen der Alten zu hören und eine Orientierung zu finden in so vielen Lebensfragen. Und deswegen freue ich mich, dass wir gleich nach dem Gottesdienst zusammen auch essen, zusammen feiern, zusammen auch spielen. Ich freue mich über jeden, der sich die Zeit dafür nimmt. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Weil dies alles nur möglich ist durch den Geist Gottes, singen wir jetzt so ein Pfingstlied, Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, 241, die angezeigten Verse.